Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Frankreich und Deutschland haben ein Gesamtpaket zur Euro- und Bankenrettung in Aussicht gestellt. Bis Ende dieses Monats solle das Paket ausgearbeitet und international abgestimmt sein, so Präsident Sarkozy und Kanzlerin Merkel. Beide hatten sich heute in Berlin zu Beratungen über die Schuldenkrise getroffen. Dabei ging es vor allem um die Risiken für europäische Banken. Befürchtet wird, dass sie Verluste nicht ausgleichen können und so in den Sog der Krise geraten.
Sie stehen unter Erfolgsdruck, Kanzlerin Merkel und Präsident Sarkozy, denn die Bankenkrise spitzt sich derart bedrohlich zu, dass auch kurzfristige Rettungseinsätze nicht mehr ausgeschlossen sind. Hauptstreitpunkt: käme ein Schuldenschnitt für Griechenland, würde das vor allem die französischen Banken treffen. Darum fordert Sarkozy direkte Hilfen aus dem EU-Rettungsschirm. Das wiederum lehnt Merkel bislang ab. Beide sprachen heute aber von einer gemeinsamen Strategie. Wir müssen eine dauerhafte und globale Lösung finden und wir sind fest entschlossen, diese Lösung noch vor Ende des Monats zu liefern. Für Details, so Sarkozy weiter, sei es aber noch zu früh, man müsse schließlich noch mit allen Beteiligten reden. Auch die Kanzlerin gab nur das gemeinsame Ziel vor, aber nicht den Weg dorthin.
Das, was an Änderungen in den letzten 10 bis 12 Monaten schon vorgeschlagen wurde und das, was wir weiter vorschlagen, das wird im Ergebnis eine sehr viel stärkere Ausrichtung der Europäischen Union auf eine Stabilitätsunion haben.
Die SPD forderte strengere Regeln für die Banken und kritisierte den vagen Charakter des Treffens.
Besser kein Treffen als ein solches Treffen. Da hätte es ja auch ein Telefonat getan. Ganz Europa, ja die ganze Welt wartet auf ein glaubwürdiges Signal der europäischen Politik mit Merkel und Sarkozy an der Spitze und dann kommen substanzlose Absichtserklärungen.
Ein radikaler Schuldenschnitt für Griechenland wird jetzt immer wahrscheinlicher. Und dass Europas Banken dann Hilfe brauchen, ist auch unumstritten. Doch wie das geschehen soll, bleibt völlig unklar. Und deshalb werden die Rufe nach einer umfassenden Lösung zur Bewältigung der Euro-Schuldenkrise auch nach diesem Gipfel nicht verstummen.
Gegen die deutschen Sicherheitsbehörden werden Vorwürfe wegen der Online-Überwachung Verdächtiger erhoben. Dem Chaos Computer Club ist nach eigenen Angaben eine solche Spionagesoftware zugespielt worden. Das Programm, so die Computerexperten, verstoße mit seinen Funktionen massiv gegen die Grenzen, die das Bundesverfassungsgericht für die Online-Überwachung gesetzt hatte. Es sei damit möglich, unbemerkt auf Dateien, Mikrofon, Kamera und Tastatur des ausgespähten Computers zuzugreifen. Das Innenministerium erklärte, das Bundeskriminalamt verwende solche Software nicht.
Es war eine richtig harte Arbeit, sagen die Spezialisten vom Chaos Computer Club. Mehrere Wochen lang haben sie verdächtige Festplatten überprüft und sind offensichtlich fündig geworden. Sie nennen es Bundestrojaner oder staatliche Schnüffelsoftware zum heimlichen Ausspähen von Computern. Die könne viel mehr als erlaubt.
Letztlich soll eine Quellentelekommunikationsüberwachung ausschließlich Telekommunikation abhören. Das ist hier nicht geschehen, sondern darüber wurde hinausgegangen und obendrein das Potenzial geliefert, noch deutlich mehr zu machen, etwa den großen Lauschangriff, also auch die Mikrofone oder die Kamera des Rechners zu aktivieren.
In einem Video erklärt der Chaos Computer Club, die Software könne eben nicht nur Telefongespräche übers Internet belauschen, sondern auch Chats, E-Mails oder Notizen dokumentieren durch schnelles Abfotografieren des Bildschirms. Und der Computer könne nicht nur ferngesteuert, sondern auch mit neuen Programmen nachgeladen werden.
Deshalb muss dem natürlich nachgegangen werden, denn es kann nicht sein, dass Technik nicht beachtet, was verfassungsrechtliche Grenzen sind.
Nur schriftlich äußert sich das Bundesinnenministerium, das BKA habe die Software nicht eingesetzt, heißt es, damit sei es auch kein Bundestrojaner. Für die Piratenpartei, die direkt personelle Konsequenzen forderte, ist der Bundesinnenminister damit trotzdem noch nicht entlastet.
Wusste beispielsweise Bundesinnenminister Friedrich von diesem Einsatz, wusste der zuständige Landesinnenminister davon, dann muss man neben der Aufklärung auch zusätzliche Kontrollmechanismen installieren, dass eine solche verfassungswidrige Software nicht weiter eingesetzt werden kann.
Die Spezialisten vom Chaos Computer Club sind sich ziemlich sicher, dass die Software nicht nur aus Versehen eingesetzt, damit also vorsätzlich gegen das Recht verstoßen wurde.
Bundespräsident Wulff hat die Gewerkschaften für ihren Kurs in der Krise gewürdigt. Sie hätten Maß gehalten in Zeiten, als andere jegliches Maß verloren hätten, sagte Wulff zum Auftakt des Gewerkschaftstages der IG Metall in Karlsruhe. Der zweite IG Metall-Vorsitzende Wetzel mahnte mehr Gerechtigkeit in der Gesellschaft an. Politik und Wirtschaft müssten sich an den Interessen und Bedürfnissen der Menschen orientieren.
Mit Klein-Klein gibt sich die IG Metall nicht zufrieden. Hoher Besuch zur Eröffnung ihres Gewerkschaftstages. Der Bundespräsident und Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann als Gast in Karlsruhe. Und Christian Wulff spendet Lob für die Lohnzurückhaltung der Gewerkschaften in der Wirtschaftskrise.
Es ist eben mit das Verdienst der Gewerkschaften, dass Deutschland in dieser Krise bislang weltweit einzigartig gut dasteht. Auch dafür möchte ich Ihnen als Bundespräsident Dank sagen.
Der Chef der größten deutschen Einzelgewerkschaft hört dies gern und gibt gleichzeitig die Richtung vor für die künftige Arbeit der IG Metall.
Wir wollen jetzt sichere Arbeitsplätze und wir wollen faire Arbeit haben. Das heißt, wir wenden uns gegen die Prekarisierung von Arbeit, Leiharbeit, Werkverträge, Befristungen. Wir wollen insbesondere, dass die jungen Leute endlich eine Chance bekommen, nach ihrer Ausbildung auch eine feste Übernahme zu bekommen.
Gerade bei der Übernahme der Auszubildenden könnte sich aber in der nächsten Tarifrunde ein Konflikt mit den Arbeitgebern anbahnen. Jetzt in Karlsruhe wollen die knapp 500 Delegierten ihren eigenen Kurs bestimmen. Sie diskutieren über Leiharbeit, über die Situation an den Finanzmärkten, über ihre Position in der Gesellschaft.
Auf jeden Fall soll sich die IG Metall auch politisch positionieren.
Ich warte ein deutliches Signal für die unbefristete Übernahme der Jugend als Tarifforderung im nächsten Frühjahr.
In 2 Tagen stellt sich der Vorstand der IG Metall zur Wahl. Der jetzige Vorsitzende und sein Vize treten wieder an.
In Polen wird heute ein neues Parlament gewählt. In einer knappen Stunde schließen die Wahllokale. Mehr als 30 Millionen Bürger waren aufgerufen, über die Zusammensetzung des Sejm abzustimmen. Letzte Umfragen vor der Wahl sahen die regierende Bürgerplattform mit Ministerpräsident Tusk knapp vorn. Chancen rechnet sich auch Oppositionsführer Jarosław Kaczynski von der nationalkonservativen Partei Recht und Gerechtigkeit aus.
Polen wählt zur Stunde noch bis 21 Uhr haben die Wahllokale geöffnet. Noch nie in der Geschichte Polens nach dem Ende des Kommunismus ist es einer Regierung gelungen, wiedergewählt zu werden. Ministerpräsident Tusk, dessen Bürgerplattform mit der Bauernpartei PSL koaliert, will genau das heute Abend erreichen. Das Problem ist die für ihn ungünstige geringe Wahlbeteiligung, die schon vor 4 Jahren nur bei 54% lag. Ich denke, diesmal werden noch viel weniger wählen gehen, leider. Aber es gab im Wahlkampf nicht so viele Emotionen, das sagt mir zumindest mein Herz. Oppositionsführer Jarosław Kaczynski versuchte bis zuletzt mit seiner Partei Recht und Gerechtigkeit seine altbekannten Wählerschichten im kirchlichen Bereich zu mobilisieren und gleichzeitig die Jugend anzusprechen, ein schwieriger Spagat, der nicht immer gelang. Ich hoffe, dass es für uns ein fröhlicher Montag werden wird und damit auch für ganz Polen. Nach dem Wahlsieg werden wir die Chance ergreifen, viel zu verändern. Tunesien, Ägypten und Libyen schickten Wahlbeobachter, um für eigene Wahlen zu lernen. Sie waren beeindruckt, was Polen in den letzten 20 Jahren geschafft hat. Der Wahlkampf war müde und langweilig. Bis zur letzten Woche dann überschlugen sich die Ereignisse. Kaczynski beschuldigte Angela Merkel, Polen unterwerfen zu wollen. Und Präsident Komorowski forderte ihn auf, sich bei der deutschen Kanzlerin zu entschuldigen, um Polen nicht lächerlich zu machen. Alle Umfragen sagen, dass Kaczynski mit dieser Aktion Stimmen verloren hat und Tusk hier im Sejm weiter regieren kann. Aber polnische Umfragen sind traditionell sehr ungenau.
In Kairo ist am Abend eine Demonstration von koptischen Christen außer Kontrolle geraten. Dabei soll mindestens ein Mensch getötet worden sein. Tausende Kopten haben sich vor dem Gebäude des staatlichen Fernsehens versammelt. Hintergrund ist ein Brandanschlag auf eine koptische Kirche im Süden des Landes. Radikale Muslime hatten die im Bau befindliche Kirche angegriffen. Die Sicherheitskräfte schritten damals nicht ein. Zwischen Muslimen und Christen gibt es seit dem vergangenen Jahr immer wieder Gewalttaten. Rund 10% der Ägypter sind koptische Christen. Mehr zur Situation jetzt live aus Kairo von unserem Kollegen Thomas Stephan.
Ja, gegen 18 Uhr gab es ja eine Demonstration koptischer Christen direkt vor dem Informationsministerium. Militärpolizei hat versucht, ihnen den Eingang zu verwehren. Das ist auch gelungen. Allerdings eskalierte dann die Situation. Warum ist zurzeit völlig unklar. Es gab Demonstranten, die auf Militärpolizisten einschlugen. Es wurden Militärfahrzeuge in Brand gesetzt, auch Zivilfahrzeuge. Es gab nach Angaben arabischer Medien mindestens 2 Tote. Verletzte, 2 tote Soldaten und mindestens 30 Verletzte. Die Situation hier auf der Straße unten ist jetzt etwas ruhiger, aber Kairo wird womöglich eine unruhige Nacht erleben und damit zurück nach Hamburg.
In Südostasien versuchen sich die Menschen weiter vor den schweren Überschwemmungen in Sicherheit zu bringen. Heftiger Monsunregen hat in mehreren Ländern weite Gebiete überflutet. Mehrere hundert Menschen kamen bisher ums Leben. Betroffen sind Myanmar, das frühere Birma, Laos, Vietnam, Thailand und Kambodscha. Besonders bedrohlich ist die Lage in Thailand. Dort ist der Fluss Khao Phraya über die Ufer getreten und gefährdet die antike Stadt Ayutthaya.
Die Stadt Ayutthaya, 100 Kilometer nördlich von Bangkok. Über Nacht sind die Pegel hier weiter gestiegen. Die Dämme haben dem Druck der Fluten nicht mehr standgehalten. In vielen Straßen steht das Wasser Meter hoch. Das Wasser kam so schnell. Ich hatte keine Zeit, ich musste raus und alles zurücklassen. Thailand erlebt die schlimmsten Überschwemmungen seit Jahrzehnten. In Ayutthaya haben Rettungskräfte damit begonnen, das gesamte Stadtzentrum zu evakuieren. Zehntausende müssen in Sicherheit gebracht werden. Doch die Hilfe kommt nur schleppend an. Wer kann, hilft sich selbst. Behörden und Armee sind überfordert. Wir haben nicht genug Boote für all die Leute, die noch in ihren Häusern festsitzen. Es herrscht einfach Chaos. Jetzt drohen die Tempel der alten Königsstadt zu versinken. Sandsäcke konnten das Weltkulturerbe nicht schützen. Der schlafende Buddha schwirrt. Viele Anwohner wissen im Moment nicht wohin. Hauptsache raus. Erste Anlaufstelle, das Krisenzentrum am Stadtrand. Die Aussichten sind düster. Schon nächstes Wochenende könnten die Wassermassen Bangkok erreichen und damit das ganze Land zum Erliegen bringen. Das Hochwasser stürzt Thailand in eine nationale Krise. Zerstörte Reisernten, bedrohte Kulturstätten, Industrieanlagen unter Wasser. Die Schäden gehen schon jetzt in die Milliarden. Zu lange hatte die Regierung gehofft, dass es wohl nicht so schlimm kommen werde. Für Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra wird die Flutkatastrophe zur ersten großen Bewährungsprobe.
Und nun noch einmal zum Motorsport. Sebastian Vettel hat als jüngster Fahrer der Formel-1-Geschichte seinen WM-Titel verteidigt. Dem 24-Jährigen reichte in seinem Red Bull Renault beim Großen Preis von Japan ein dritter Platz, um vorzeitig Weltmeister zu werden. Das Rennen in Suzuka gewann der Brite Jenson Button vor Fernando Alonso aus Spanien.
Ohrenbetäubender Jubel in Heppenheim. Nach dem Titelgewinn waren die Fans in Vettels Heimatstadt völlig aus dem Häuschen. Tausende hatten am Morgen auf einer Großleinwand das Rennen verfolgt. Danach fuhren viele Formel-1-Fans in einem Autokorso durch die südhessische Kreisstadt und machten aus Heppenheim einmal mehr Vettelheim.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 10. Oktober.
Zwischen einem Tief bei Island und einem Hoch über der Biskaya strömt milde Luft vom Atlantik zu uns nach Deutschland. Dabei sorgen Ausläufer des Tiefs für wechselhaftes Wetter. In der Nacht ist es zunächst noch im Osten und Südosten gebietsweise klar. Der Regen aus dem Norden und Westen verlagert sich in die Südosthälfte. Richtung Alpen in der Nacht und am Tag ergiebige Regenmengen. Am Tag dichte Wolken, gebietsweise regnet es, Richtung Westen nur etwas Regen und auch etwas Sonne. Der Wind wird mäßig bis frisch, an der See stark. Im Norden sind Sturmböen möglich, an der See schwere Sturmböen. In der Nacht 12 Grad im Nordwesten und 0 Grad im Südosten. Am Tag 10 Grad bei Dauerregen am Alpenrand bis 21 Grad am Rhein. Am Dienstag dichte Wolken und Auflockerungen, dabei regnet es vor allem in der Nordhälfte und es ist windig. Am Mittwoch vor allem in der Mitte viele Regenwolken, im Norden lockert es später zunehmend auf. Am Donnerstag teils Sonne, teils dichte Wolken, in der Südhälfte regnet es noch stellenweise.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.45 Uhr mit Susanne Holst. Darin Trojaner im Dienst des Staates. Wie funktioniert die Überwachungssoftware? Und Sarkozys Gegenspieler, wer wird Präsidentschaftskandidat der französischen Sozialisten?